Dann sag ich mal, mit etwas Chaos am Anfang. Ihr hört das Freifunkradio wie jeden zweiten Dienstag im Monat auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam und später als Podcast auf radio.freifunk.net. Ja, stellt euch mal vor.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute als Gast die Bea hier bei uns sitzen. Sie ist Rechtsanwältin und, glaube ich, auch einigen im Freifunkumfeld bekannt, weil sie für uns die Feststellungsklagen geführt hat und auch schon einige Vorträge auf Freifunkveranstaltungen gehalten hat. Hallo Bea.
Hallo und einen wunderschönen guten Abend.
Ja, anschließend an unsere letzte Sendung, da ging es ja schon um Störerhaftung, haben wir dich diesmal eingeladen, weil es zum Thema Feststellungsklagen zum einen eine Neuigkeit gibt und wir da auch noch, glaube ich, ein bisschen Gesprächsbedarf haben. 2012 haben wir, glaube ich, damit damals angefangen. Da gab es zum einen vom Freifunk Rheinland die Operation Störerhaftung, wo in einer Spendenaktion Geld gesammelt worden ist, um sich für den Kampf gegen Abmahnungen zu wappnen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt noch niemandem klar war, was passieren wird. Es wurde auch bis dahin noch kein einziger Freifunker verklagt. Und man wollte einfach eine gut gefüllte Kriegskasse haben, um bei einer möglichen Abmahnung und den darauf folgenden Gerichtsprozessen eben finanziell gerüstet zu sein. Und da ist aber erstmal eine lange Zeit auch nichts passiert, oder?
Ja, mein Einstieg war auch so ungefähr 2012. Ganz genau an das Datum kann ich mich nicht erinnern. Es hat sich so entwickelt. Irgendwann saß ich mit Jürgen und Mirko zusammen. Sinn des Treffens war, sich mit den Abmahnungen auseinanderzusetzen. Retro hatte da, glaube ich, gerade promoviert, also war dann fertig und auch als Richter tätig.
So Reto Manns aus Frankfurt,
der genau.
Auch schon einige Vorträge auf Freifunkveranstaltungen zu dem Thema gehört.
Genau, also hat auch super juristische Arbeit da in dem Bereich geleistet. Also seit Jahren, das war schon, als ich da angefangen habe, dass ich mich mit seiner Arbeit auseinandergesetzt habe. Als wir zusammensaßen, hat Mirko mir erzählt, dass es ein Problem unter Freifunkern gab. Es muss irgendwie dann gewesen sein, in dem Zeitraum, als die Freedom Fighter Box von Mirko entwickelt wurde. Dann kann ich mich noch daran erinnern, dass wir unten im Keller von Jürgen waren und da die Boxen verschickt haben. Ich glaube, es waren uns ungefähr 80. Ja, es war halt nur ein politisches Statement, von wegen, wir können halt auch anders, ja,
genau, aber wir müssen nicht anders. Genau, die Freedom Fighter Box war ja quasi der erste Anlauf mit VPN-Lösungen für Rechtssicherheit irgendwie zu sorgen.
Nee, sollte alles gar nicht. Also die Idee war nicht, VPN zu etablieren, das hat keiner von uns gewollt, sondern das war zu zeigen, dass es auch, wenn es juristisch keine Lösung gibt, dann eben technisch, dass es zumindest möglich ist. Also mal so ein Fingerzeig, wir lassen uns jetzt hier nicht einfach platt machen von der Abmahnindustrie. Nebenbei hat sich das entwickelt, die Frage, wie man jetzt mit den Abmahnungen umgeht. Also ich habe damit angefangen, einen Freifunker zu verteidigen. Und die Verteidigung war sehr erfolgreich. Also die Ansprüche wurden gegen Freifunker nicht weiter verfolgt. Die sind dann alle über die Jahre in die Verjährung gegangen.
Also es ist aber auch nie ein Gericht oder ein Prozess zu dem Zeitpunkt ins Spiel gekommen, oder?
Also bei mir nicht, genau. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht davon gehört, dass irgendwie überhaupt eine Freifunker verklagt wurde. Ist halt ein komplizierter Sachverhalt. Also ja. So eine Klage ist halt Arbeit und das ist nicht das Konzept der Abmahnindustrie, da viel Arbeit reinzustecken. Und da, so ging das ein paar Jahre. Also habe ich mehr oder weniger das nebenbei machen können, diese Verteidigung. Ist auch gut gelaufen. Und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben so eine Art Muster für Freifunker entwickelt, damit Freifunker sich nicht immer an mich wenden mussten, sondern dass Freifunker sich selber verteidigen konnten.
Das heißt, ihr habt einen Musterbrief erstmal entworfen, den man so zurückschicken konnte, oder?
Genau, nicht wirklich so ein Musterbrief, sondern so eine Vorlage, mit der gearbeitet werden konnte. Und das Problem in der Juristerei ist ja immer, dass jeder Fall speziell ist. Auch wenn sich die Abmahnfälle sehr ähneln, sind trotzdem Unterschiede. Und das haben Freifunker gemacht und haben auch, also hat auch gut funktioniert. So, also auch da wurden die Ansprüche nicht weiter verfolgt. Trotzdem war die Propaganda der Abmahnindustrie immer noch stark und führte dazu, dass Freifunker immer weniger wurden und angefangen wurde zu tunneln. Das heißt, man wollte definitiv aus dieser Haftungsgefahr heraus, was natürlich jeder nachvollziehen kann, weil ein Brief von einem Anwalt 8 bis 10 Seiten lang, wo man den Inhalt kaum versteht, der Brief ist auch nicht da so aufgesetzt, dass irgendjemand ihn verstehen soll, sondern man soll eingeschüchtert werden und bis teilweise zu einem Monatsgehalt da Schadensersatz leisten. Obwohl man nicht nachvollziehen kann, wieso, weshalb, warum. Ja, was wird mir da jetzt konkret vorgeworfen? Wie kann das eigentlich funktionieren, dass ich als Anschlussinhaber, bloß weil ich einen Vertrag mit einem Provider habe, in so eine Haftungsgefahr reinkomme? Es macht auch für viele Leute keinen Sinn. Ich habe sehr viele Mandanten, die da emotional darauf reagieren, die auch extrem enttäuscht sind vom Rechtssystem, weil es erlaubt wird, gegen sie so vorzugehen. Also zivilrechtlich. Ja. Also da gibt es dann halt nur in den wenigsten Fällen, wenn man wirklich vor Gericht geht, eine neutrale Instanz, die sich das anguckt. Aber in den allermeisten Fällen, also in den 50.000 Fällen pro Jahr geht es darum, dass Private einem gegenüber Ansprüche erheben, die kaum nachvollziehbar sind, die überhaupt nicht nachprüfbar sind und die sich auch in Summen bewegen, die in keiner Relation zu einem angeblichen Schaden entstehen. Also ja, derjenige ist halt dann jetzt nicht in den Laden gegangen und hat eine CD gekauft und dafür soll er dann jetzt eine Lizenz erwerben. Ja, also macht natürlich so inhaltlich überhaupt keinen Sinn, wenn man sich den Fall nüchtern betrachtet. Sinn macht es nur für die Abmahnanwälte, weil dadurch der Streitwert schön hoch ist und sie aus diesem Grund Geld verdienen können.
Genau, und da musste sich ja auch die Einsicht bei vielen auch, also es gab ja andere Gerichtsprozesse, wo es auch um File-Sharing, Abmahnung und sowas ging. Da hat sich ja dann auch erst langsam die Einsicht unter Richtern auch durchgesetzt, dass eben so ein Internetanschluss nicht nur von demjenigen, der quasi Vertragspartner mit dem Provider ist, genutzt wird, sondern auch von mehreren oder vielen anderen Personen gegebenenfalls und deswegen die Ansprüche gar nicht berechtigt sein können.
Die Einsicht gibt es leider nicht.
Okay. Ich dachte, es hätte sich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass halt nicht nur der Anschlussinhaber.
Na, also noch nicht mal 20% der Haushalte nutzt tatsächlich der Anschlussinhaber den Anschluss alleine. Ja, also die tatsächliche Vermutung, so heißt es hier juristisch, die tatsächliche Vermutung, dass der Anschlussinhaber auch der Täter einer Urheberrechtsverletzung ist, hat mit der Wirklichkeit nicht wirklich was zu tun, weil die allermeisten ihren Anschluss teilen. Aber das ist eine der Grundvoraussetzungen für die ganze Abmahnindustrie und für die ganzen Urteile. Und davon sind die Richter nicht weg.
Okay. Ja? Gut zu wissen.
Ja, also es ist schade und es gibt da auch Erhebungen und die habe ich auch im Gerichtsverfahren benannt und auch inhaltlich wiedergegeben. Aber sie müssten halt komplett dieses System, was in dem Bereich rechtlich gewachsen ist seit Ende der 90er Jahren, seitdem gibt es eben diese Abmahnung, würde halt in sich zusammenbrechen. Man kann sagen, das ist eine Fiktion. Ja, wir haben ganz, ganz viele Fiktionen in der Juristerei. Also genauso wie die Schuldfähigkeit, eine ganz berühmte Fiktion. Ja, also jeder Strafrechtler, der in seinem Bereich Ahnung hat, weiß, dass es wirklich Probleme und dass es nett ausgedrückt mit der Schuldfähigkeit gibt. Oder Eigentum ist auch eine Fiktion. Also ist ja Natur nicht gegeben, sondern Besitz. Und hier genauso die tatsächliche Vermutung, der Anschlussinhaber ist der Täter, ist auch eine Fiktion. Ja. Und wenn das mal aufgelöst wäre, dann wäre das auch alles vorbei. Aber es ist nicht aufgelöst.
Okay. Also ihr habt beobachtet, dass es immer weiter, immer mehr Abmahnungen gab. Und
die Freifunker-Community kleiner wurde. Also entweder gab es die Tunnelung, also ganz unterschiedlich, also nicht immer wie die Freedom-Fighter-Boxen nach außen, also ins Ausland, sondern auch über Server. Zum Beispiel die Rheinländer haben da eine eigene Weise gefunden, wie sie sich vor Abmahnungen schützen. Da haben wir, also jetzt kann ich Mirko auf jeden Fall sagen, Mirko und ich, und ich bin mir sicher, Monique auch und ich glaube, ihr beide auch. Wir wollen ja, also das ist ja kein freies Netz, das ist ja kein Freifunk, das ist ja nicht das, worum es geht. Also die Abmahnindustrie macht eben seit Jahrzehnten diese, nicht nur diese Community, aber eben auch, also ich will jetzt nicht sagen kaputt, aber ist halt eine Bedrohung und deshalb saßen wir, ich glaube, das war einmal mittwochs, als wir uns getroffen haben in einer Seabase und haben halt darüber nachgedacht, im runden Tisch, was man da machen kann und dann entwickelte sich die Idee der negativen Feststellungsklage. Davon gibt es jetzt mittlerweile 4, 3 haben wir gewonnen und die 4. ist noch anhängig, ist in der Berufung und ist für mich wahnsinnig schockierend, was für politische, konservative Meinungen mir am Berliner Landgericht und Berliner Kammergericht entgegengetreten ist.
Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, was genau ist eine negative Feststellungsklage?
Das ist eine Klage darauf, dass festgestellt werden soll, also vom Gericht festgestellt werden soll, dass der Anspruch, dem sich hier die Abmahner berühmen, das ist auch ein juristischer Begriff, weil sie berühmen sich tatsächlich von Ansprüchen gegenüber Anschlussinhabern, dass diese Ansprüche nicht bestehen. Also es wird geklagt auf Feststellung, der Anspruch besteht nicht.
Also so eine Art Vorwärtsverteidigung,
genau.
die ihr dann angetreten habt.
Richtig.
Genau, und das war dann wahrscheinlich so vor 2-3 Jahren ging das ungefähr los. Es gibt ja in Berlin zumindest einige Freifunker, die absichtlich auch schon damals keinen VPN-Server genutzt haben, sondern ihren Internet-Traffic auch.
Ja, mir gefällt die Formulierung absichtlich nicht. Also sie haben jetzt nicht getunnelt, weil sie irgendeine Abmahnung provozieren wollten. Also natürlich gibt es Leute, die gerne Rechtsstreitigkeiten lieben. Kenne ich jetzt nicht und vor allem keinen Freifunker. Ja, die haben alle andere Sachen zu tun. Nein, die haben gesagt, Tunneln ist eine schlechte Idee. Wir wollen das nicht. Wir wollen ein freies Netz und machen unser Netz halt weiter offen auf. Und da gibt es welche, die abgemahnt wurden, sich fürchterlich darüber aufgeregt haben und eine negative Feststellungsklage
einreichen. Die quasi nicht nur den Antwortbrief zurückschicken wollten, sondern die auch festgestellt haben wollten, dass diese Abmahnung dann am Ende...
Ja, es ging darum, dass die Gegenseite, das heißt die Abmahner, also die Verwertungsindustrie, es hat sich immer so an, also hinter den Abmahnern steht ja die Verwertungsindustrie, also die Unterhaltungsindustrie, die ja nun wirklich nicht arm ist, dass sie die Ansprüche zurücknehmen. Also sie wurden außergerichtlich aufgefordert, mit Darlegung des Sachverhalts, worum es geht, mit Einordnung in die Rechtslage, dass sie doch bitte Freifunker nicht mehr abmahnen und hier auch den Anspruch zurücknehmen. Dem sind sie nicht gefolgt. Dann haben wir angefangen zu klagen. Die erste Klage ging gegen Waldorf Fromme. Waldorf Fromme wollte sich nicht streiten, hat dann im Verfahren die Ansprüche zurückgenommen und nimmt dann jetzt auch seitdem, ich glaube, das war 2014, alle Ansprüche gegen Freifunker dann auch wieder zurück. Also die sind da jetzt in dem Bereich sehr sauber geworden. Aber es gibt ja auch genug andere Abmahnkanzleien, die dem nicht gefolgt sind.
Okay, und du hast gesagt, ihr habt insgesamt 4 dieser Feststellungsklagen eingereicht.
Ja, über die Jahre, genau.
Mhm. Ist ja auch mal ein gewisser Aufwand, das vorzubereiten.
Ja, ich mache das auch nicht mehr. Also ich habe hab sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Habe am Anfang nicht gedacht, dass es so ausufernd ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, weil auf der Seite der Abmahner ja klare Grundrechte, bei den Abmahnern ja die geistige Eigentum, aber auf der Seite von den Freifunkern, also den Anschlussinhabern, Grundrechte stehen, die halt wichtig sind und die nicht unter den Tisch fallen dürfen. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Also Informationsfreiheit, Kommunikationsfreiheit sind halt elementare Grundrechte. Oder Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also da gibt es auch fürchterliche Ideen von Richtern, die genau in dieses Recht eingreifen. Aber die Richter lassen, also ich war komplett fertig, aber lassen diese Grundrechte unter den Tisch fallen und behandeln das geistige Eigentum als Supergrundrecht. Also es ist fürchterlich. Mit Unterhaltung in der mündlichen Verhandlung und Auseinandersetzung dann immer kommt man an den Punkt, wo einer der Richter, also ich hatte halt oft drei, weil die Streitwerte halt auch so hoch sind. Also es gibt
so hoch angesetzt.
Ja, also es gibt Richter beim Amtsgericht Charlottenburg, was sozusagen das Fachgericht für Überrechte in Berlin ist, die nehmen einen Streitwert von 1.000 Euro an und haben dann auch den Fall. Aber andere sagen, nee, das ist mir hier zu anstrengend, wollen wir nicht. Streitwert 15.000.
Eine Deckelung irgendwo oder war das nur für diesen Betrag oder für den Schadenersatz, den man zahlen musste, diese Deckelung?
Ja, wie in der Juristerei ist es natürlich umstritten. Sinn des Ganzen war ja, diese finanzielle Kraft daraus zu nehmen vom Gesetzgeber und das hatte sich dann so entwickelt, dass es außergerichtlich, wenn überhaupt. Hm. Und selbst da halten sich die Abmahner nicht dran, sondern machen einen viel höheren Streitwert. Hat der Gesetzgeber bezweckt und
hat nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert und das ist aber auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Der Gesetzgeber hat ja schon mehrmals versucht, das einzudämmen, ne? Weil es natürlich also wahnsinnig schädlich ist. Aber die Richter sind, weiß ich nicht, also als wenn sie aus Angst getrieben sind. Ich bin mir jetzt kein Psychologe oder Soziologe, was da vor Gericht dann alles passiert. Ich kann natürlich nicht in die Leute reingucken und sagen, warum Richter jetzt zu diesen Meinungen kommen. Aber das Ergebnis ist ganz oft gewesen, und da fing dann halt die Arbeit an, die Überzeugungsarbeit, dass die Abmahnindustrie eben entweder über Propaganda oder Ähnliches einen sehr guten Standpunkt vor Gericht hatten. Hm. Ja. Aber ich muss den Richtern auch zugutehalten, dass diese Streitereien, wenn man dann mal in die Materie reingeht, natürlich total schwierig sind. Also es fängt schon an, bei der Frage, ist denn tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung begangen worden? Also wie wird denn das jetzt vor Gericht dargelegt? Und wenn es bestritten wird und auch welche Anforderungen an das Bestreiten ist, was muss denn bewiesen werden? Also das glaubt mir keiner, aber die Abmahner kommen mit einem Screenshot vor Gericht und denen wird geglaubt.
Was sieht
und
man auf sage, dem Screenshot?
Naja, also so eine Excel-Tabelle.
Okay.
Also ich habe ja sogar schon Richter gehabt, die haben gesagt, auf dieser Tabelle sehen sie, dass so und so viele Daten runtergeladen wurden, was aber nicht stimmte, sondern die Datenangabe bezog sich nur auf die Größe der Datei und nicht auf das, was runtergeladen wurde. Da steht sogar in dem Text drin, dass immer nur Snippets runtergeladen werden. Also sie verstehen das halt auch nicht. Und da, also sowohl juristisch wie auch technisch muss man halt ganz niederschwellig anfangen und immer gucken, wo hakt's denn jetzt so? Ja. Und deshalb ist dieser Bereich auch so weit, dass man ja ewig darüber reden kann. Da sind 1.000 Probleme drin.
An welcher Stelle habt ihr dann eingehakt? Also bei Waldorf Frommer ging es ja offensichtlich ganz schnell. Da
die wollten wurde sich nicht streiten.
Zurückgezogen und jetzt sind noch drei weitere oder zwei also weitere Klagen habt ihr.
Drei sind abgeschlossen. Wir die Also Weil auf Römer war ganz, ganz leicht, aber obwohl, da gab es dann auch einen Streit. Da ging es dann um den,
die Kosten.
Genau, einen Kostenfestsetzungsbeschluss. Also wer die Kosten zu tragen hatte. Das war dann halt summa summarum, hat das Gericht dann dem Freifunker Recht gegeben und die Abbahnkanzlei oder beziehungsweise der Rechteinhaber dahinter musste dann halt das bezahlen. Das waren dann halt irgendwie ein paar hundert Euro. Die zweite Sache ging bis vor das Kammergericht. Da wurde überhaupt auch erst der Streitwert so hoch angesetzt, dass wir beim Landgericht einstiegen. Und das Landgericht hat uns Recht gegeben, also dem Freifunker Recht gegeben, und dann wurde Berufung eingelegt. Und da hat ich glaube eine Stunde, also die Verhandlung war ziemlich lange, und nach einer Stunde hat ungefähr, hat die Gegenseite den Anspruch zurückgenommen.
Ah ja. Also man vermeidet da auch Urteile
zu
kassieren.
Ja, richtig. Genau, das ist der Haken an der negativen Feststellungsklage. Wenn die Gegenseite, egal bei welchem, also welchen Teil des Verfahrens den Anspruch zurücknimmt, gibt es kein Urteil. In allen anderen Bereichen ist es nicht möglich. Ja, wenn ich halt aus dem Kaufvertrag von jemandem etwas haben will, einen Anspruch geltend mache und dann verklage, dann kann ich nicht einfach so die Klage wieder zurücknehmen. Ja, also da gibt es auch im Wege der Erledigungserklärung dann immer noch in der Sache eine Entscheidung. Also hier haben die sich da rausgezogen. Und bei dem letzten, was jetzt, weiß gar nicht mehr, vor zwei Wochen oder so abgeschlossen wurde, zeigte sich dann doch das Gericht nicht überzeugt von der Rechtsverletzung.
Ah, okay.
Aber ist halt auch nicht das Ergebnis, was wir eigentlich wollten, dass da halt drinne steht, ja, man darf in Deutschland sein Netz aufmachen, ohne dass man für irgendwelche Sachen, die einem selber nicht nachgewiesen werden können, oder die man, kann es ja noch anders sein, die man einfach nicht begangen hat. Es gibt so viele, die sagen, ey, das ist so unverschämt, was ich hier für einen Brief bekomme. Ich habe damit einfach überhaupt nichts zu tun und soll jetzt irgendwie 1.000 Euro dafür bezahlen. Also, dass man ohne diese Haftungsgefahr sein Internet öffnen kann.
Und das war jetzt auch wieder vor Amtsgericht, Landgericht?
Das letzte war vom Landgericht jetzt, ja. Okay. Also Amtsgericht war nur die Waldorf-Frommer-Sache. Die zweite Sache war Kammergericht und das war jetzt Landgericht.
Okay. Ja, dann bleibt es ja tatsächlich spannend, wie es dann, du hast gesagt, es gibt noch eine vierte Klage, die anhängig ist.
Genau, die läuft noch, ja.
Aber da gibt es jetzt noch keine Termine oder...
Nee, nichts, leider nichts, was ich verkünden kann. Das liegt bei den Richtern und wartet, wie das weiter betrieben wird, das Verfahren. Also wie das Verfahren läuft, liegt absolut in der Macht von den Richtern. Hm. Ja, also sie entscheiden.
Okay, dann bin ich ja gespannt, wie das nach den aktuellen Gesetzesänderungen aussieht, ob dann weitere Abmahnungen kommen werden und... was dann darin stehen wird, weil das dürfte ja theoretisch nicht mehr möglich sein, dann abgemahnt zu werden.
Also das schon, also dann geht es ja um die Sperrung, aber eben ohne Kostennote. Mhm. Das heißt, die Behauptung von unserer Seite, dass es da nur um Geld geht, also um das Generieren von irgendwelchen Kostennoten, werden wir dann sehen, ob das stimmt. Ja, also sie müssten sich dann sozusagen altruistisch um Sperrungen bemühen.
Okay.
Glaubt kein Mensch, ja. Also ich lasse mich immer gerne überzeugen. Wir werden das ja erleben.
Aber die Sperrung sollte ja auch das letzte Mittel der Wahl sein an der Stelle.
Richtig, immer. Also ja, das ist ja überhaupt das Problem, auch mit diesem EuGH, Urteil McFadden und Passwörtern und so, ist ja immer Ultima Ratio, ist ja immer, wenn, ja, wir haben ja eine ganz lange Verhältnismäßigkeitsprüfung. So, also es muss halt einen legitimen Zweck verfolgen. Denn muss das Ganze auch geeignet sein, um diesen Zweck zu erreichen. Das geht beim Passwort nicht. Ja, also wir kennen das alle, ob es Familien sind, ob es WGs sind, ob es Büros sind, ob es Unternehmen sind etc. Also wenn Passwort geschützt, dann hängt irgendwo das Passwort.
Ja,
jeder, der die Räumlichkeiten betritt, hat da ein Passwort. Und das ist halt einfach nur ein Placebo. Das heißt, es ist überhaupt nicht geeignet, die Urheberrechte zu...
Ja, du gibst 10 Leuten das Passwort und die geben es dann wieder anderen Leuten, weil, wie ist das Passwort? Also
das, ja, ist, ja, jeder das macht das auch. Kontrolle darüber. Ach, und dann das Geilste überhaupt. Ein Freund von uns hat zwei Söhne, die sind irgendwie was so um 12, 14 in dem Dreh und die können das. Wenn die zu irgendjemanden hingehen, drehen die den Router um und wissen, dass der Netzwerk ist. Ohne Diskussion gar nicht. Ja, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Also mit diesem Passwort wird überhaupt nichts erreicht. Und was mich am meisten ärgert, seit 20 Jahren wird diese Unterhaltungsindustrie nicht gezwungen, irgendwie aus dieser File-Sharing-Problematik rauszukommen. Sie investieren so gut wie gar kein Geld, um die Daten irgendwie zu schützen, um irgendeine Lösung zu finden, um Angebote ins Netz zu stellen, die besser und leichter sind, etc., weil sie ja diese Rechtsprechung hinter sich haben. Also niemand schützt mein Haus oder meine Wohnung oder so, das muss ich alles, mein Eigentum muss ich alles selber schützen. Ja, die Versicherung kommt zu mir, was haben sie denn gemacht? Ja, will ich wissen. Ja. Und von den Abmahnern, von der Verwertungsindustrie wird nichts verlangt.
Ja. So, wir müssen dann, glaube ich, langsam zum Ende kommen.
Ja.
Oder? Auf jeden Fall ist das ja mal ein perfekter Platz, um dir auch zu danken, dass du uns so viel unterstützt hast.
Ja, habe ich gerne gemacht, habe es auch für mich gemacht und habe total viel gelernt und möchte nicht, dass wir in 20 Jahren keine freie Kommunikation mehr haben, sondern uns daran gewöhnt haben, dass wir uns gegenseitig irgendwie ausspionieren, weil es könnte ja sein, dass irgendjemand irgendwas Falsches im Internet macht. Deshalb muss dann sichergestellt werden, dass der andere mich anzeigen kann oder mich verraten kann oder so. Das ist so ein Quatsch. Niemand, also naja, wir wissen das auch alle eigentlich, ja, dass wir in so einer Gesellschaft nicht leben können.
Nee, wir können unsere Freiheit nicht dafür aufgeben, damit irgendwelche Leute ihr Geschäftsmodell schützen. Das kann es nicht sein. Also ich meine, die Bundesregierung war hier wirklich so unterwegs. Jeder muss sofort authentifiziert werden, wenn er irgendwo ins Internet geht, weil er oder sie könnte ja einen Urheberrechtsverstoß begehen. Und deswegen darf es keinen anonymen Internetzugang geben. So weit sind sie gestiegen.
Und ja, es ist totaler Bullshit, weil überall bin ich ja anonym. Ich bin auf der Straße anonym. Ich bin, wenn ich in einen Supermarkt gehe, bin ich anonym. Wenn ich ins Kino gehe, wenn ich auf eine Party gehe, wenn ich, ja. Also das, hauptsächlich habe ich als Mensch die Möglichkeit, Try and Error, ja, ohne dass ich kontrolliert werde. Jetzt war es das.
Das war das Schlusswort von dieser Freifunk-Radiosendung.
Genau, dann bis zum nächsten Mal.
Und vielen Dank.
Gerne, ja. Und danke fürs Zuhören und für die Einladung. Fand ich sehr schön. Ja.